This is the Unternehmer-Jam Sessions.
Jede neue Podcast-Folge ist für mich ein Orden, als wäre es ein 6er Air Jordan. Mit dieser Line angelehnt an Lars, früher bekannt als Lars Unlimited. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich bin hier in den heiligen Hallen mal wieder von Mats. Ich kenne weder deinen richtigen... Ist das ein richtiger Name überhaupt? Ist Mats ein richtiger Name?
Boah, direkt so eine Frage. Ey. Also Mats ist eigentlich die Verniedlichung von Matthias. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich mag Matthias nicht, so ein 70er Jahre Name wie Christoph, Michael und so. Und weil ich früher dem Tennis-Idol hatte, Mats Wilander, und auch ein bisschen den Schläger halten konnte, haben die angefangen, mich Mats zu nennen.
Okay.
Also mein richtiger Name ist Matthias Plass. Ich bin noch Geschäftsführer der Mediafields Film- und Fernsehproduktions GmbH hier in Frechen. Das noch werde ich gleich ein bisschen auskleiden, weil ich gerade im Umbruch bin. Aber du hast ja erstmal nur nach meinem Namen gefragt. Matthias Plass, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Also generell, dass wir hier in deinen heiligen Hallen sind, weil Marc auch hier sein Aufnahmestudio hat. Und wir haben uns irgendwie kennengelernt, gar nicht lange her, 8 Wochen oder so, würde ich mal grob sagen. Und haben uns auf Anhieb gut verstanden, also habe ich zumindest wahrgenommen.
Null.
Und haben direkt gesagt, wir müssen eine Podcast-Folge aufnehmen. Warum, wissen wir eigentlich gar nicht genau, aber wir haben gesagt, geil, lass uns eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir haben Gemeinsamkeit festgestellt, dass wir ein Faible für Zahlen haben. Du die 22, ich die 23.
Oh ja, dann haben wir ein Thema gleich. Definitiv.
Dann haben wir gleich ein Thema. Bei mir ist es relativ naheliegend, weil es die Trikotnummer von Air Jordan ist. Witzigerweise auch mein Geburtsdatum. Ich wohne mittlerweile in der 23. Und nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich wieder mal bewusst wahrgenommen, wo mir die 23 überall entgegenschwirrt. Manchmal ist es ja dann so, okay, manchmal ist es auch sehr gekünstelt, dass es auf einmal so ist. Und ich hatte Marc, glaube ich, die Geschichte auch erzählt. Ich habe neben Michael Jordan ein Hip-Hop-Fable. Also ich liebe Hip-Hop seit den 90er Jahren, bin ein riesen Curse-Fan und Curse hat gerade sein neues Album rausgebracht und ich verfolge sehr stark seine Promophase.
Ist ja auch Baller, glaube ich, immer schon gewesen. Ne?
Genau, Baller ja. Auch, genau, deswegen auch Michael Jordan. Mhm. Und dann habe ich bei Fire in the Booth ist so ein YouTube-Format, wo halt immer Artists sind, die dann performen. Und da war Curse und der rappt sozusagen seine Historie. Und er endet immer damit, das Lied habe ich mit 17 Jahren geschrieben. Oder so klang ich mit 17 Jahren. Und habe ich mir das so angehört. Und dann kam bei einem meiner Lieblingslieder tatsächlich, Denk an mich heißt das Lied, sagt er am Ende, er hat das Lied mit 23 Jahren geschrieben. Da habe ich wieder gesagt, verrückt, das kann doch gar nicht wahr sein, das ist doch verrückt. Ja. Und ich habe dir doch auch ein Foto geschickt, nachdem wir uns kennengelernt haben, als ich im Zug saß. Ich saß auf Sitzplatz 23. Yes.
Ja, absolut, kann ich bestätigen. Also man muss, glaube ich, an der Stelle ganz kurz ausholen. Ich finde es aber auch schön, dass wir mit so einem numerischen Thema anfangen, ganz ehrlich, weil als wir uns kennengelernt haben, du hast mit Marc hier verabredet, du habt einen Job gemacht und wir haben uns wirklich direkt gut verstanden. Diese Zahl war direkt so im Thema, bei mir kurz einzuordnen, ich habe im Laufe meines jetzt doch schon recht langen Lebens einfach irgendwie aufgehört, an Dinge zu glauben, die ich nicht selbst beeinflussen kann. Ne? Ich bin Agnostiker, ich würde gerne an Gott glauben, aber ich kann es irgendwie nicht, hört ihr wollt's nicht hin. Ich glaube schon an das Gute im Menschen, aber ich glaube vor allem an diese eine Zahl. Und der Hintergrund ist einfach, diese Zahl verfolge ich seit langer Zeit, weil mein Erstgeborener zum Beispiel am 2.2.2022 22 geworden ist. Ich bin halt 5 umgezogen, Hausnummer 22. Am Ende ist es dann so wie, habe ich dir auch schon mal so erzählt, wenn der Vater dir mit 18 500 Mark gibt, so war es bei mir damals, sagt, hier kannst du hier Ford Fiesta kaufen. Ne? Geil, Ford Fiesta, scheiß Karre, aber kann ich fahren. Ich habe halt ein Auto, darum geht's ja. Und du siehst die Karre überall, du achtest drauf. Das ist einfach fokussierte Wahrnehmung, nichts anderes bei mir. Aber diese 22, da kommen wir hoffentlich später noch drauf, ist auch so ein bisschen Teil meines Geschäftsmodells geworden. Und dass du mit der 23 da direkt anschließt, weiß ich nicht, warum mir das was bedeutet, ist einfach schön.
Ja.
Schöne Story.
Ja, lass uns doch mal vielleicht ein bisschen mit deiner Historie anfangen. Ich stelle ungern immer die Frage so, was ist denn jetzt eigentlich dein Beruf oder so, sondern stell lieber die Frage, was ist denn deine Leidenschaft?
Eine methodisch sehr offene Frage. Also ich muss sagen, die Leidenschaft ist tatsächlich immer noch das Bewegtbild.
So. Ja.
Und ich bin eigentlich Lehrer. Ich stamme aus einer absolut klassischen Lehrerfamilie. Mama Lehrer, Papa Lehrer, Schwester Lehrer, andere Schwester auch Lehrer. Dass ich Lehramt studiere, war klar. Ich habe auch durchgezogen. Aber im Herzen hatte ich immer, ich habe heimlich ein Praktikum bei Radio Sauerland gemacht. Ich komme aus dem Sauerland und okay. habe wirklich das meinen Eltern damals verheimlicht. Ist trotzdem rausgekommen, weil ich irgendwann so ein ganz schlechtes Stück von einem Marktcafé in Sundern hatte, wo meine Stimme vorkam. Ist das Ganze aufgeflogen. Diese Leidenschaft für Audio und Video war da. Ich musste aber trotzdem irgendwie einen angepassten Abschluss irgendwie erstmal vorgeben. Ich werde Lehrer und dann ging der Berufsweg in diese Richtung los und ich bereue es auch bis heute nicht. Also um die Frage jetzt zu beantworten, sich mit Bildern auszudrücken, Atmosphären einzufangen, die zu komponieren. Also ich schneide ja auch alles, was ich drehe. Ne, das ist mir auch ganz wichtig. Ich finde es ganz, ganz schwer, Fremdmaterial zu schneiden. Sondern immer das, was du dir natürlich auch so hindrehst, weil du was bei denkst dabei. Du kommst ja auch viel schneller durch die Post durch. Also Filme produzieren ist nach wie vor meine Leidenschaft. Und mittlerweile bin ich so im Comedy-Bereich angekommen, mache seit sehr vielen Jahren Comedy-Einspieler mit Leuten wie Mario Barth, mit Kristall, mit Ilka Bessin, Mia Böso. Und setzt quasi da die Inhalte um, die aber andere Produzenten eigentlich schreiben, die Drehbücher. Mhm. Ich bin der Regisseur, Realisator, der die Sachen dreht vor Ort und dann eben auch schneidet und einen fertigen Film abgibt. So.
Ja. Hast du da Mitspracherecht eigentlich oder nimmst du es dir heraus, wenn du irgendwas sagst, wo du sagst, boah, das ist aber nicht cool geschrieben, das würde ich vielleicht anders machen?
Ja, wir besprechen diese Drehbücher im Vorfeld des Drehs natürlich auch mehrfach. Ne? Das wird ja auch dann im Sender abgestimmt und so. Das sind so Ad-Lib-Texte, die natürlich vorgegeben werden, aber die meisten Künstler verstehen auch ihre Kunst darin, das frei zu interpretieren. Ne? Mhm. Wir können nicht an der Sachlage vorbei, gerade bei so Formaten wie Mario Barth deckt auf, Steuerthemen. Ne? Mhm. Das ist ja, vorsichtig gesagt, einfach so ein bisschen RTL. Populistisch ist jetzt irgendwie ein fieses Wort, aber es ist ja schon für die breite Masse so erklärt, dass wir einfach Steuerprobleme ja. haben in Deutschland und viel zu viel raushauen an der Stelle. Und natürlich mache ich die bildliche Interpretation. Also in diesen ganzen Gesprächen interpretiere ich, wo stelle ich den Künstler hin, ja, okay. wie lösen wir das auf, mit welchen Kameras arbeiten wir da. Da habe ich natürlich ein Mitspracherecht. Inhaltlich eigentlich weniger, weil sind die Inhalte aber auch so gut abgestimmt, dass es eigentlich gar nicht dazu kommt, dass es da irgendwie Unklarheiten gibt. Ne? Aber vor Ort doch, du arbeitest ja eng mit dem Künstler zusammen, aber es ist einfach meilenweit entfernt von einer Filmregie, ne? Wo du wirklich mit 18 Leuten am Set stehst und irgendwie ganz komplexe Kameraabläufe merken musst und programmieren musst und remoten musst. Das ist eine relativ einfache 1-zu-1-Übersetzung von aufgesagten Texten, die geplant sind, ne? Zusammenschnitt mit ein paar schönen passenden Schnittbildern, ein paar Drohnenflügen zwischendurch, so als Trainerbilder. Aber die Gesangkomposition, da hast du natürlich im Schnitt vor allem dann große Einflussmöglichkeiten. Ne? Welche Musik wähle ich da? Wie eng takte ich das Ganze? Ne? Du kannst ja so viel, muss ich euch ja nicht sagen, mit Sounds auch Stimmung verstärken, indem du nochmal eine Slow-Mo dranhängst und Schwarzblende und nochmal Bang, Buff. Also das ist so diese Überhöhung von Momenten visueller Natur. Also ja, ganz klar habe ich da ein Mitspracherecht, aber eigentlich bin ich dann doch Übersetzer von geplanten Inhalten.
Ja, wie bist du konkret in diesen Bereich reingekommen? Also was war die Motivation von dir zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig? Weil du tust das ja selbstständig.
Okay, das Thema. Also nicht, warum ich Comedy jetzt mittlerweile mache, sondern warum
ja,
Selbstständigkeit.
Auch dann. Also erstmal generell, warum Selbstständigkeit?
Also ich wollte das nicht direkt am Anfang loswerden, aber ich muss einfach mal kurz an der Stelle sagen, ich habe tatsächlich dadurch, dass wir uns nicht kannten, und ich bin analog aufgewachsen. Ne? Mhm. Podcast finde ich total cool, habe auch hier und da mal welche gehört, aber ich bin erstmal ganz weit davon entfernt, Podcaster zu sein. Ne? Also mein erster Termin auch hier, wo ich mal da in so ein Mikro sprechen darf und ich höre sie auch nicht. Ich höre mir ab und zu mal Böhmi an und Schulz, aber auch die nervt mich nach 3 Folgen, ne? Weil ich so denke, ich will mich auch gar nicht so beeinflussen lassen, was die jetzt gut und schlecht finden. Ich will ja mein eigenes Bild mir machen. Aber ich wollte dir unbedingt, nachdem ich jetzt den letzten Podcast, glaube ich, war es, mit Marc zusammen ne, gehört habe, erstmal sagen, ich finde es total fantastisch, dass du ihr so eine Nische da gefunden habt, weil diese Entscheidung, irgendwann zu sagen, Alter, was mache ich jetzt? Ich will Fernsehen machen, ich will Radio machen, ich will Podcast machen, aber mache ich links Selbstständigkeit, mache ich rechts den vermeintlich leichteren Weg, so ich bewerbe mich irgendwo, ne, sitze da im Trockenen. Es ist eine ganz fundamentale Gretchenfrage, die du hier, ne, so dafür erstmal Chapeau, finde ich super.
Ja,
ne,
danke.
So, und jetzt die Frage zu beantworten. Bei mir war es, wie gesagt, ich habe es eben angedeutet, eher so ein, ich meine das ganz liebevoll, weil ich habe eine ganz tolle Erziehung genossen, so. Aber ich komme halt aus einem totalen Pädagogenhaushalt. Papa Sozi durch und durch, beste Freund von Müntefering, unser Nachbar im Prinzip, 300 Meter um die Ecke wohnte der. Die beiden sind heute noch ganz eng zusammen. Da war es irgendwie so ein bisschen noch klar, dass man in die Fußstapfen der Eltern tritt. Ne? Und ich habe mir diese Frage, weil ich auch mein Leben lang nur Tennis gespielt habe, auch nie so richtig gestellt, was will ich eigentlich selber machen? Ne? Deswegen diese Frage hast du mich eben mitgekriegt. Schöner ist eigentlich, wenn so, ich glaube, wenn man intrinsisch im Laufe der Pubertät so eine Idee kommt, Alter, ich habe total gerne Kamera in der Hand, ne? Ich möchte Regisseur werden, sodass es von innen herauskommt. Ne? Und ich merke es auch an meinen Kindern, der Weg zum Beruf ist viel Trial and Error. Ich merke, dass die Jugendlichen oft 2, 3 Anläufe brauchen, ob Studium, abbrechen, dann doch irgendwie Rettungsdienst, dann hier, dann. Ne? Also diese Frage ist fundamental wichtig und bei mir war einfach ausschlaggebend, dass ich tatsächlich immer gemerkt habe, und das meine ich eben liebevoll, ich möchte nicht auch der 5. in der Familie sein, der in diesen Beamtenberuf geht. Ich hatte immer so einen kleinen, war immer so ein kleiner Rebell so bei uns in der Familie. Und habe dann einfach gemerkt, nachdem die ersten 2, 3 Sachen, die ich auch machen durfte, beim Radio, dann später bei kleineren Produktionsfirmen, dass es einfach auch ankommt und dass es mir Spaß macht, damit zu arbeiten. Und deswegen war dann einfach dieser Weg irgendwann ganz klar, ich möchte in diese Selbstständigkeit, um einfach die Themen, die ich behandle, selbst bestimmen und steuern zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich wollte nicht Fließbandarbeit machen einer Produktion, wo du einfach in Staffel 8 noch immer die gleichen Sachen produzierst. Ne? Also es ist ja wirklich so Fließbandarbeit, viele Projekte. Und ich kann mir einfach aussuchen, mache ich was im Sportbereich, mache ich was Fiktionales, mache ich was Dokumentarisches. Ne? Die Freiheit wollte ich mir einfach nicht nehmen lassen.
Ja, aber was ja entscheidend ist in dieser Phase, du hast ja gerade Kindheit und so angesprochen und Elternhaus, ist ja, dass Eltern sowas zulassen.
Yes, voll.
Ne? Dass man sagt, man kann sich ausprobieren. Ja. Und kann, ja. Trial and Error, hast du gerade gesagt, es gehört ja dazu. Es ist ja einfach so im Unternehmertum, egal was man macht, man wird irgendwo mal scheitern, muss aufstehen, muss weitermachen, muss sich neu justieren, man trifft falsche Entscheidungen.
Ja.
Und es ist ja wichtig, dass man dann als Kind jetzt da Rahmenparameter hat, die das zulassen und man frei ist von diesen Zwängen und Vorgaben von außen. Das Schlimmste ist ja, wenn man als Elternteil sagt, ich sehe genau, was mein Kind macht. Mhm. Also was soll das?
Ja.
Soll das Kind selber entscheiden, was es gern machen möchte? Und ich habe da ein cooles Interview von Kobe Bryant gesehen, der leider verstorben ist. Aber der hatte darüber erzählt, dass er eine Phase hatte, da hatte er eine Saison, also war vor der NBA-Karriere, hatte er eine Saison lang keinen einzigen Punkt im Spiel gemacht.
Mhm.
Und der Interviewer konnte das gar nicht nachvollziehen. Meinte, hey, du bist doch Kobe Bryant. Mhm. Und genau, dann so die Markus Lanz-Frage, wie hast du dich gefühlt? Ja,
genau, was macht das mit dir?
Ja, was macht das mit dir? Und Kobe hat gesagt, ja, was soll ich schon wieder machen? War halt total scheiße.
Yes.
Und er ist dann zu seinem Vater gegangen, mit seinem Vater drüber gesprochen. Und sein Vater hat ihm dann gesagt, pass mal auf, es ist völlig egal, ob du 0 Punkte machst oder 60 Punkte machst. Ich werde dich immer gleich viel lieben. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Und Kobe Bryant hat dann gesagt, das ist das, was Eltern auch wirklich tun sollten. Weil ihm hat es das Gefühl gegeben, hey, ich kann machen, was ich will, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich darf auch mal scheitern. Ich darf 0 Punkte machen. Mhm. Und meine Eltern lieben mich trotzdem. Und das hat ihm halt das Gefühl gegeben, okay, er kann sich da frei entfalten. Und klar, Erfolgsgeschichte ist dann, er hat im nächsten Spiel die 60 Punkte gemacht. Mhm. Aber das finde ich halt eben ganz wichtig. Das ist,
so sollte es sein.
So sollte es sein, ja, weil es ist ja bei Weitem Eltern, noch nicht so.
Es ist, glaube ich,
und auch das ganze Schulsystem ist ja auch gar nicht darauf ausgelegt.
Ja, das ist in den wenigsten Fällen so, glaube ich auch. Ne? Deswegen nochmal zu dem Thema, bin ich jetzt gemacht für Selbstständigkeit oder bin ich dann doch so ein bisschen, also ich kann es ein bisschen, ich komme aus dem Sport, ne, und ich kann es ein bisschen vergleichen. Ich habe mein Leben lang Tennis gespielt, Fluch und Segen. Tennis spielen ist geil, wenn du gewinnst, ne, bist du alleine da, gewinnst und hast einen Pokal in der Hand. Wenn du verlierst, verlierst du alleine und kriegst Tacheles von Eltern, von Trainer, von allen. Mhm. Ne? Beim Fußball kannst du dich so ein bisschen in der Abwehr verstecken. Wenn du abends einen getrunken hast, ne, darf keiner wissen, ne, ein Bier zu viel, fällt nicht so auf. Hast immer deine Mitspieler. Ne? Und so ist es auch mit selbstständig und ne, systemisch irgendwo im Büro zu sitzen, in der Struktur einfach eine Nummer zu sein, ne, ist ein bisschen vergleichbar. Du musst wissen, bist du Individualsportler, ne, oder bist du wirklich immer so ein Teamplayer, der einfach wirklich gerne anderen zuarbeitet oder ein Teil des Gefüges ist. Ne? Zu deiner schönen Kobe-Sportanekdote, deswegen habe ich gerade so verschmitzt lächeln müssen schon. Ich habe neulich einen Kumpel nach Jahren wieder getroffen, hat einen Sohn, oh Gott, das erzähle ich hier. Und ich habe ein Telefonat mitgehört und dann ging das Telefonat so, der Kumpel, ne? Ich sage jetzt extra mal Jürgen, stimmt überhaupt nicht, ne? So am Telefon, okay, wie habt ihr gespielt? Ah, hat mit seinem Sohn telefoniert, 12 Jahre alt. Ah, ihr habt 0-1? Verloren, 1-7, oh, was war da denn los, ne? So aufgelegt und ich zu dem Jürgen, ne, so, ey, er ist 12, ne? Ist doch nicht so wild. Und sagt der Jürgen nur so, Problem ist, wer ist der Torwart? So, der hat also 7 Buden reingelassen, was einfach scheiße ist, ne?
Ja.
So, und trotzdem, ja. Und zu dem anderen Thema, ich muss eben, weil ich versuche, Kreise zu schließen, ne? Ich musste eben erzählen, als ich meine Einweihungsparty hatte, schon im 19. GmbH-Jahr, also ich bin wirklich groß, klein, 5, 6 Mal hier durch Köln umgezogen, je nach Projekt, ne? Wie viele Leute brauchst du dafür? Und hier habe ich jetzt eigentlich so meine Oase gefunden, wo ich auch eigentlich bleiben will, ne? Und vor 6 Jahren war die Einweihungsparty. Und hier waren 180 Leute. Das ging bis morgens um 11. Das war echt richtig cool, ne? Mit einer 2,50 Meter Disco-Kugel in der Mitte. Und es waren so ein paar Ehrengäste da. Mein Banker, mein Steuerberater, was du brauchst, ne? Da hatte ich eine ganz schlechte Rede nach 12 Kölsch gehalten. Und dann war mein Vater und Münter auch da, ne? Stand oben an der Empore hier. Und mein Vater hat mir neulich noch gesagt, wie schlecht meine Rede gewesen ist. Ich habe Papa, ich habe 12 Kölsch getrunken gehabt. Ne? Ich habe auch nichts vorbereitet, es war auch keine Rede. Ich habe nur eine Ansprache gehalten. Ne? Hat man Stress ein bisschen. Also was ich erzählen will ist, während ich so ein bisschen selbstgefällig erzählt habe, wie super mein Studio ist und was ich mir dabei gedacht habe und wo es hingehen soll, like a rocket, ist mein Vater, hat den Saal verlassen. Ne? Der konnte es nicht ertragen, hat Münte mitgenommen. Ich habe Jahre später erst verstanden, was er konnte nicht ertragen. Er hat das Gefühl gehabt, ich habe mich so übernommen. Der wusste nur irgendwie 5-stellig Miete. So.
Ja.
Ich habe mich so übernommen, dass ich jetzt gerade da unten stehe und Reden schwinge, aber in 3 Monaten da irgendwie den Kurier nicht mehr bezahlen kann. Ne? Und auch dazu, man muss eben wirklich für sich selber wissen, Individualsportler, kann ich es aushalten, dass Geld vom Kunden am 29. noch nicht da ist, ich aber Personal bezahlen muss und Miete, ne? Das ist eine ganz, ganz fundamental wichtige Frage. Also es hat mit deinem Charakter ganz viel zu tun. Und du weißt aber mit 18, 19 nicht, wie du Charakter... Ich wusste nichts mit 18, 19, ne? Als ich die GmbH damals gegründet habe. Ich wusste nicht, was eine BWA ist zum Beispiel.
Wie,
ne?
Wie alt warst du, als du die GmbH gegründet hast?
Nach dem Studium. Roundabout Mitte 20.
Okay.
Ja, und ohne jetzt zu erzählen, wir haben einfach ein Format gemacht damals, was ziemlich schnell, ne, steil ging. Wo wir ganz schnell Schnittplätze brauchten, Technik, Kameras und so, waren ganz schnell irgendwie 15 Leute da von kürzester Zeit und wussten aber gar nicht, was wir da taten. Ne?
Also hast du mit Freunden zusammen gemacht, deine erste Session?
Genau, ich hatte damals zwei Partner und der Laden wurde aber so groß irgendwann, dass wir daraus, also ein Partner ist ausgestiegen, aber auch ohne Krach, ne? Das hat sich einfach so ergeben. Und der andere hat quasi das Kameradepartment übernommen und groß gemacht, ne? Und mit dem arbeite ich heute auch noch zusammen, ne? Weil wir haben jetzt keine Kameras mehr hier. Das haben wir einfach dann aufgeteilt, weil es zu groß wurde, ne? Aber es ist ja schon lange her. Schönen Gruß an Uwe Irnsänger von Bacchus.
Mhm.
Genau.
Wie ging es dann weiter in deiner unternehmerischen Laufbahn? Also ihr habt das hier zusammen aufgemacht, ging sehr schnell durch die Decke, habe ich jetzt mal so entnommen.
Also
produkttechnisch zumindestens.
Puh, jetzt muss ich echt gucken, dass ich nicht zu kleinteilig da werde, weil es einfach in der Zeit so viel passiert. Ne? Du findest es irgendwie ganz geil, dass du plötzlich Rechnungen stellst, ne? Werde ich nicht vergessen. Da schreibst du eine Zahl drauf, Märchensteuer drauf und denkst so, krass, Alter, die überweisen mir morgen 7 Steine. So, ne?
Ja. Vor allem, wenn das Geld auf dem Konto ankommt. Ich weiß noch, wie ich das gefeiert habe, dass mir ein Kunde Geld dafür bezahlt hat.
Ich habe die erste Überweisung meinen Eltern dann geschickt, weil ich die auch wieder beruhigen musste. Ne? Du weißt, mehr als du als Beamter kriegst, habe ich dann gesagt. Ne? Wir sind damals aus einer ganz kleinen Baracke in Köln-Niehl, so 60, 70 Quadratmeter, Schnittplatz selbst eingerichtet, ne, einfach schnell gewachsen, waren irgendwann in Ossendorf und hatten direkt, weil wir für so ein Einrichtungsformat viele, viele Folgen gemacht haben, haben wir dann auch auf 6 bis 8 Schnittplätzen schneiden müssen, hatten jeden Tag Kamerateams draußen, ne, und klar, da tropfte damals einfach noch auch großes Geld von den Sendern, ne, weil da ging es der privaten Senderlandschaft einfach richtig gut. Ne? Also da gab es viele Werbeeinnahmen bei den Sendern, da konnte man so ein bisschen seriell produzieren. Ne? Und da hast du auch eben sehr früh gemerkt, was es bedeutet, wenn es klingelt. Ne? Aber kurz darauf gab es auch Zeiten, wo du echt so quasi auf allen Vieren krabbelst und denkst, ey, verdammt, ich habe ein Problem, ne? Da ist gar kein Geld mehr auf dem Konto, ne? Und die überweisen erst in 3 Monaten. Also das wäre jetzt Quatsch, meine persönliche Geschichte zu erzählen. Ich kann einfach nur sagen, wer selbstständig ist, in den seltensten Fällen ist es ohne Struggle getan. Du musst einfach in der Lage sein, Nackenschläge zu ertragen. Du musst wirklich, ne, aufstehen, Krönchen richten, wie man so schön sagt, weitermachen. Du musst, in Amerika sagt man, ein guter Geschäftsmann muss die erste Firma vor die Wand fahren, so, um einfach diese Erfahrung zu machen. Ne? Ist natürlich Quatsch, aber so im übertragenen Sinne ist da was dran. Ne? Also ich sage jetzt nach 25, ich habe letztes Jahr 25 Jahre GmbH gefeiert und habe dann irgendwann auch so einen Moment gehabt, wo ich dachte, Alter, was war das turbulent, ne? So, ich habe alles plötzlich, also es gab, und ich bin auch sehr redebereit, ne? Es gibt also Leute, die würden das niemals erzählen. Ich finde das total wichtig zu sagen, du gehst in einem Moment noch mit Werbegeschenken von der Bank über den Barbarossa-Platz mit dem Schwips, weil dann haben wir es auf dem 3 irgendwie gefeiert hast, dass du zu den 10 schnellst wachsenden Unternehmen, Medienunternehmen hörst und ein halbes Jahr später sitzt du in der Sanierung und kriegst dir so eine Lampe ins Gesicht gedrückt, ne? Und dann also hier so und so viele Schulden, ne? Wie wollen sie das eigentlich bezahlen, ne? Ist nicht immer lustig, ne? Hat viele coole Sidekicks und ich würde auch jedem, der Bock drauf hat und der auch diese Skills eben hat, ne? So, der wirklich sagen kann, so, ich ziehe das durch, ich will das unbedingt, ich stehe dahinter, ne? Ich renne auch vor die Wand, ne? Egal, ich, ne, stehe dafür, und ich, wie du eben auch meintest, ne? Ich bin zu 100% davon überzeugt, die Jungs müssen rennen. Wenn ich aber, wie gesagt, Dinge hinterfrage, wenn ich auch im Privatbereich schon irgendwie eine Entscheidung 100-fach hinterfrage, ne, dann ist das nichts für dich. Dann lass dich da von der Struktur leiten, mach in deiner kleinen Mio, wie sagt man, Bubble, ne? Mikrobubble, Makrobubble, mach da einen guten Job und sei Teil eines Ganzen so. Ne? Das ist auch völlig legitim und super cool. Ich könnte es nicht, ne? Mehr. Ne?
Ja, ja. Ich habe gestern im Podcast zu dem Thema einen ganz guten Ausdruck gehört. Von Frank Thelen war das, der gesagt hat, wenn du dich dazu entschließt, selbstständig zu werden, musst du die Bereitschaft mitbringen, zu scheitern.
Gut.
Also nicht, dass Scheitern irgendwie geil ist oder so, aber genau wie du auch gesagt hast, es gehört halt einfach, es gehört halt einfach dazu. Ja. Und deswegen finde ich auch das, was du gesagt hast, dass du sagst, hey, du bist da total offen und redest darüber. Mhm. Ich halte das auch für so wichtig, darüber zu sprechen.
Ja.
Und es, Gott sei Dank flackert ja dieser Trend wieder so ein bisschen auf zu so Fuck-Up-Nights, hast du, glaube ich, beim letzten Mal auch von erzählt. Mhm. Bin ich ja selber gerne immer als Speaker, weil ich halt einfach diese Message mitgeben möchte, dass einem bewusst sein muss, wenn man losläuft, und ich empfehle jedem und wünsche jedem den Mut, auch wirklich loszulaufen für seinen Traum, für seine Leidenschaft, weil wenn man losläuft, gehen automatisch schon irgendwelche Türen auf, da werden Türen dabei sein, da ist es nicht gut durchzugehen, aber auch das muss man machen und man muss halt aufstehen und weitergehen, weil wenn man das weiß, dann hört man nicht bei der ersten Hürde sofort auf.
Ja.
Und das erlebe ich leider oft, hatte ich vorhin auch im Gespräch, wann ist immer so der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, es hat wirklich etwas nicht geklappt, ich muss jetzt aufhören. Oder ich nehme diese Hürde, weil danach wird es dann doch noch cooler.
Absolut,
weil
ja.
Das, wo alle hinwollen, was es auch immer ist, unternehmerische Freiheit, es braucht halt einfach Zeit. Es ist nicht irgendwie, ich melde jetzt ein Gewerbe an, gründe meine GmbH und dann bin ich Unternehmer und auf einmal ist alles total super.
Ja,
sondern es ist schon ein Weg dahin und man muss den gehen und da gehört Scheitern einfach dazu.
Ja, und du wirst öfter scheitern und ich mag dein Bild mit den Türen. Man muss auch, glaube ich, also ich habe das mir angewöhnt, so ein Worst-Case-Szenario immer durchzudenken. Du musst auch einen Plan, den Gedanken, dass keine verdammte Tür aufgeht, ne? So, und das auch psychisch auszuhalten, wenn du sagst, ich habe hier einen Business Case, ich möchte jetzt hier irgendwas mit, was weiß ich, Trockenpflanzen machen oder keine Ahnung was, und du glaubst daran und du findest es selber total cool. Du kannst nie davon ausgehen, dass es andere auch geil finden, ne? Und du musst wirklich auch vorher im Umfeld mal fragen, mal, wer von euch hätte Bock mit mir das und das zu machen, ne? Ich habe hier ein Produkt, ich habe dies, das, jenes, klopft das ab nach, also Blindflug ist scheiße. Ne? Aber in allen anderen Punkten würde ich jetzt sofort unterschreiben, hast du total recht. Man muss bereit sein, ein paar Türen zu überlaufen, manchmal vorbeirennen, ne? Manchmal auch zurückgehen und die nächste Tür nehmen. Ne? Du musst, also um diese BWA nochmal anzusprechen, ne? Die betriebswirtschaftliche Auswertung. Ne? Ich habe neulich mal so gedacht, dass jedes Jahr Silvester ist so Fluch und Segen. Du weißt, du hast im Jahr rum, ne? Du sagst, boah, Gott sei Dank, ey, schwarze Auge, ne? Schwarze Zahl, irgendwie danke. Aber du weißt auch eigentlich, dass nach dem Rausch von Silvester das Laufen wieder losgeht. Ne? Du kannst nicht hier bis zum 15. erstmal ein bisschen auf dem Brett stehen und, ne, und irgendwo Virgin Powder genießen. Du musst eigentlich am 3., 4. wieder um Jobs baggern. Wir wissen alle, dass es Phasen gibt, egal in welchem Brett. Bei uns in den Medien gab es früher die Sommerpause. Die gibt es so nicht mehr, ne, würde ich nicht mehr sagen. Aber es gibt halt so diese Dezember, Januar, Winterblues, alle sind im Dschungelpause, ne? So, da passiert nicht viel. Du musst mitdenken, dass so ein Geschäftsjahr einfach nur 10 Monate hat, wenn man ehrlich ist. Ne? Weil andere ist so auslaufendes Jahr und anlaufendes Jahr. Ne? Da wird nicht viel verteilt direkt. Ne? Da müssen die Leute erst wieder aus dem Urlaub kommen. Und das ist ja auch so ein Ding. Als Selbstständiger, oder ich würde mich ja auch mit meiner Firma, ich bin ein ganz klassischer Subunternehmer. Ne? Also ich habe selten, zwar auch, aber selten direkt für einen Sender gearbeitet. Ich habe mich in der Nische zwischen Produzent und Sender immer ganz wohl gefühlt. Dass ich also dem Produzenten berichte, dass ich ne, im Kleinen auch einen großen Umfang für die produziere. Die wissen, gegen eine Summe, die vorher besprochen wird, machen wir denen die ganze Arbeit, müssen dafür keine Leute einstellen. Ne? Aber du bist in diesem Schneeballprinzip, immer so ziemlich weit hinten, ne? Auch was Cashflow und so anbelangt, ne? Du hast keinen Einfluss, wenn der Sender zahlt. Du musst dir anhören vom Produzenten, du, sorry, der Sender hat noch nicht bezahlt, ne? Und deswegen verschiebt sich das bei euch auch. Dann gibt es in jeder Produktionsleitung irgendeinen, ich sag wieder Jürgen, ne? Der hat dann Hüfte, der ist dann nicht im Haus, deswegen ist die Überweisung einfach unmöglich diesen Monat, ne? Also müssen wir nochmal schieben, ne? Und das muss man alles einplanen. Das war mein Beispiel am Anfang vom 29. Ne? Du musst ruhig schlafen können und du weißt, wenn morgen die Kohle nicht da ist, habe ich ein Problem, weil ich muss meinen Leuten sagen, Kohle kommt erst übermorgen und dann weißt du immer noch nicht, ob es kommt. Ne? Und so, also hier dieser Kreis, Leidenschaft, was wir eben hatten, und total aware zu sein und realistisch zu sein und kein Träumer zu sein, einfach ein Business Case, eine BWA lesen zu können, zu sagen, ey, es ist eigentlich ein total einfaches Prinzip. Ne? Da muss mehr reinkommen, als hinten rausgeht. Ne? So ein ganz einfaches Input-Output-Prinzip. Ne? Und das musst du verstehen, dass wenn du jeden Monat unter Paar bleibst, ne, dann läuft irgendwas falsch. Ne? Und dann aber auch die Coolness zu haben, die Zügel in der Hand, die richtigen Leute im Umfeld. Ne? Deswegen feiere ich euer Netzwerk, sage ich jetzt mal auch so. Ne? Zu sagen, ey, scheiße, wer kann mir mal kurz helfen? Wer kann mit Cash überbrücken? Wer hat vielleicht die Möglichkeit, mir irgendwie einen Auftrag durchzureichen? Ne? Weil, um das mal ganz warnend dazu zu sagen, auch ich hatte in meiner Karriere so viele schlaflose Nächte, ne, auch wo auch meine wirklich tollen Eltern, das nochmal zu sagen, immer gesagt haben, wie machst du das nur, wie hältst du das aus, ne? Wie kannst du das nur? Ne? Also das ist nicht wie, das meine ich jetzt auch ganz liebevoll, der Beamten-Lehrer-Job, wo du einfach deine 6 Wochen Sommerferien, 2 Wochen Herbstferien, Weihnachtsferien, ne? Ich meine, die müssen auch mal lochen ohne Ende und Sendung sei schon, Stunden vorbereiten, nachbereiten. Ne? Aber das ist ja doch deutlich strukturierter als bei uns, wo es einfach Phasen gibt, die kennt ihr auch, wo du wirklich mal 2-3 Monate Tag und Nacht und Wochenende durchballern musst, weil einfach da einer steht, der sagt, ey, ich gebe dir Geld dafür, werd mal fertig jetzt, ne? Muss schön werden auch und lustig.
Ja, und das genau deswegen, das, was du sagst, halte ich es auch für so wichtig, dass es auch solche Formate gibt, wo so etwas erzählt wird. Mhm. Weil viele sehen immer nur das Endprodukt, das Endergebnis. Ja. Ich habe gestern gerade einen Podcast gehört von Animus, ist so ein Rapper, der lebt mittlerweile in Dubai, wie ja viele jetzt irgendwie total schön in Dubai und der postet halt permanent irgendwie, ihr geht hier essen, da essen. Ne, und
digital Nomade.
Digital, genau. Mhm. Und viele sehen das und sagen, boah, das ist total geil und das möchte ich auch werden. Ich muss ja nur Rapper werden und dann kann ich das auch machen. Und dann machen die das und stellen nach einem Jahr oder 5 Monaten fest, das funktioniert ja gar nicht. Und er hat dazu gesprochen in diesem Podcast und hat gesagt, das erste Mal Geld verdient mit seiner Leidenschaft Rap hat er nach 17 Jahren.
Überleg mal.
Nach 17 Jahren. Und das, was ihr jetzt hier seht, ist das Endergebnis von 25 Jahren Hustle.
Überleg mal. Ja. Ne?
Und dann sagt er, wenn ihr diese Bereitschaft habt, dann geht diesen Weg. Dann werdet ihr da auch hinkommen. Mhm. Aber viele haben halt eben nicht die Bereitschaft.
Und erst unter 1% an Leuten, die es dann auch schaffen am Ende. Ne? 99 Leute schaffen auch nach 17 Jahren und 30 Jahren das nicht.
Damit ja, das ist immer die Frage, haben sie das richtig gemacht? Haben sie früher, weiß ich nicht, möchte ich nicht beurteilen. Aber das ist halt immer, auch da muss man halt sehr demütig mal sein und nicht immer das Ende. Ich meine, Michael Jordan ist auch nicht als Michael Jordan.
Ja.
Ne? Ich meine, wenn du dir überlegst, gibt es ja immer diese Story, Michael Jordan wurde aus dem ersten Team raus, beziehungsweise wurde gar nicht ins Team gewählt, im Highschool-Team, weil Trainer gesagt hat, pass mal auf, du bist zu schlecht. Mhm. Und dann gibt's Menschen, vielleicht wie mich auch damals als Kind, ich war ja als Jugendlicher auch relativ gut im Basketball, hab so Hessen-Auswahl und so gespielt und Coaches haben zu mir gesagt, pass auf, hey, ich hätte dich gerne im Nationalteam.
Hast du gespielt Center? Nee, bist du klein, ne?
Genau, das ist crazy. Ich habe als Center angefangen, aber ich bin irgendwann nicht mehr gewachsen.
Ja.
Und ich bin dann vom Center zum Aufbauspieler.
Junge, weg vom Korb.
Während alle meine Teamkollegen, die mit mir aufgewachsen sind, irgendwie alle gewachsen sind. Ich bin irgendwie einfach nicht mehr gewachsen.
Ja.
Ich stand dann da vor einer Entscheidung, habe ich auch schon mal erzählt. Irgendwie, ich hätte weggehen müssen aus Kassel, weil da kam ich halt einfach nicht weiter. Ich hätte nach Südhessen, habe ich mich nicht getraut, habe ich nicht gemacht. Ne? Und der ist aber, um auf das Michael Jordan-Beispiel wieder zu kommen.
Entschuldigung, in Kassel will man noch weggehen, oder?
Nee. Da
willst du nicht bleiben, oder?
Ich bin dann irgendwann weg und wieder zurückgegangen.
Ich bin Sauerländer, ich
nicht. Alles gut. Und viele, die jetzt an Michael Jordans Stelle gewesen wären, hätten vielleicht auch gesagt, ja, okay, geil. Okay, Coach hat gesagt, ich bin nicht gut genug, dann mache ich da halt einfach nicht weiter. Aber sein Mindset ist halt, hä, was sagt der mir denn? Dem zeige ich es jetzt. Und keiner hat so hart trainiert wie er, hat gehasselt und dann kommt man halt auch dahin.
Ja, aber da kommen wir nochmal zu dem Punkt Leidenschaft, ne?
Ja, absolut.
Während wir gerade ausführen und du ausgeführt hast, habe ich so gedacht, jetzt mit ziemlich alt, ich sag mein Alter nicht, setzt nicht die Karte auf Leidenschaft nur, ne? Sondern ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Jungs, die irgendwo eine Ausbildung machen und abends noch in der Garage trommeln, ne? Die sagen, aus Leidenschaften bin ich Musiker, aber ich brauche irgendwas, was den Kühlschrank voll macht, ne? Und ich glaube, wenn man, also mit 30 hätte ich gesagt, Alter, wenn du was, für was brennst, go for it, ne? Dann hätte ich noch drei Anglizismen hinterhergeworfen und sag, und hätte gedacht, oh, nicht, dass der auf die Schnauze fliegt, ne? Heute würde ich sagen, Leidenschaft, ne, fahr zweigleisig, ne? Mach irgendwas, was dich absichert, wo du sagen kannst, ich kann eine Krankenversicherung bezahlen, ich kann das, 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 ich habe eine Wohnung, ich habe ein bisschen Lebensstil, ich will auch mal einem Mädchen eine Pizza ausgeben abends, ne? Aber im nächsten Moment auch tatsächlich die Leidenschaft nicht dadurch unterbrechen. Man muss sich das Leben so einteilen und auch die Woche und den Tag, dass man einfach für Leidenschaft Platz lässt, ne? Und das ist, glaube ich, nichts, was in der ersten Sekunde direkt auch zu Reichtum führt und zu Fame, wie man so sagt, ne? Aber du lebst deine Leidenschaft und irgendwo tut sich dann vielleicht mal eine Lücke auf, ne?
So. Genau, darum geht's ja auch. Es ist ja auch in diesem Animus-Beispiel, der musste ja auch Geld verdienen, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass der nur Rap gemacht hat. Ja. Der hat ja auch nebenbei gearbeitet, gehustelt, irgendwas gemacht. Ja. Aber es geht ja darum, an seiner Leidenschaft erstmal dran zu bleiben und dann kommt irgendwann der Moment, wo du dann deine Leidenschaft hoffentlich umsetzen kannst.
Und die wenigsten sind Nina Tschuber, ne, die einfach nach einer Schauspielausbildung irgendwie merken, Alter, kann ich mich bewegen und ich kann tanzen, ich kann singen und so. Ne? Die ist ein Superstar innerhalb von über Nacht quasi. Aber auch meine sehr geliebte Tochter, die jetzt mittlerweile 19 ist, hat nach dem zweiten Semester Förderschullehramt für sich entschieden, ist nicht meine Welt pädagogisch, ich mache jetzt Rettungsdienst, ne, fühlt sich jetzt da sauwohl, aber sagt mir auch abends gerne mal so aus Spaß, am liebsten wäre ich Influencer. Ne? Ich sage, nee, sag das nicht. Ne? Also, was soll das? Ne? Auch das ist so ein Beispiel. Influencer wären auch nur die wenigsten. Ne? Aber es wird natürlich auch suggeriert und das finde ich noch einen zentralen Punkt. Also, als ich, als Kind der 80er, sage ich jetzt mal, Fernsehen geguckt habe, da gab es wirklich drei Programme. Ne? Es gab einen Bundeskanzler, das war Kohl, viel drumherum gab es nicht viel. Da gab es aber auch gar keine Möglichkeit, mal irgendwo öffentlich aufzutreten oder zu sagen, ich habe auch was zu sagen, wie heute, wo alle ihre Meinung, ne, publik machen. Ich weiß noch genau, wie ich früher auch geschwärmt habe für so Moderatoren, die da rumliefen. Stefan Raab kam gerade so auf, ne, mit seiner Flickenjeans. Du hast gedacht, ach, wär ich gerne Stefan Raab, cool, was der da lebt, ne, so mit seiner, ne, geil. Aber man hatte keine Möglichkeit, wie heute auf Insta, auf Social Media, jeder kann seinen Senf dazu tun. Das hat sich ja komplett geändert, wenn man ehrlich ist. Ne? Und ich habe immer so einen schönen Satz im Kopf, und auch das ist ein spannendes Thema, wo ich gerne als Negativbeispiel hier bei dir sitze. Ne? Ich habe einen echt, finde ich, ganz coolen Laden hier mittlerweile. Und das müssen wir auch gleich noch abrunden, dass ich ja jetzt gerade in eine neue Richtung gehe. Ich habe einen Media Coworking Space jetzt quasi aus der alten Film- und Fernsehproduktionsfirma gemacht, weil ich ganz ehrlich bin, Mieten gerne von Untermietern, die aber auch medial arbeiten, so also ein bisschen was dazu bekomme, dass ich nicht diese Hauptmiete komplett zahlen muss und dass alle Leute hier auch untereinander synergetisch arbeiten können. Aber was ich sagen wollte ist...
Ganz kurz, es sind 22 Plätze, ne, die du hast.
Ja, Members, Plätze, oder nicht, Members. Das machen wir vielleicht gleich nochmal. Ja. Aber ich wollte nur eigentlich sagen, ich bin ein Anti-Beispiel für Vermarktung eines eigenen Ladens. Ne?
Bin ich auch.
Ich habe wirklich zwei, drei ganz klägliche Versuche gehabt, wo ich abends hier, als alle weg waren, mit der Kamera so, ey Leute, ich bin der Marzen, guck mal, das ist mein Studio hier, geil, ne? Wollt ihr nicht auch Member und so? Es kotzt mich ja selber an, wenn ich es aufnehme. Und ich kann es bei anderen Leuten noch ganz schwer ertragen. Ich gebe zu, dass ich auch in meinem Alter noch gerne mal so Insta ein bisschen mal, ne? Also... Reden ja offen, ne? Ne, sagt man jetzt nicht auf der Toilette, aber man hat Situationen, wo man einfach auch mal, ne, so da durchguckt und dann, ne, ein paar lustige Sachen, ein bisschen Action, ein bisschen Beauty, alles ganz, ganz cool. Aber diese Menschen, die da stehen, du siehst schon, wenn die Luft holen, das gleiche, was rauskommt wie Hello people, yeah, ich bin und so, ne? Das kotzt mich an. Und Caro Kebekus, die hat es mal auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, euer Ego-Gewichse kotzt mich an. Ne? So, ne? Also dieses Selbstverherrlichung und so. Und da bin ich zum Beispiel jemand, der es einfach nicht kann. Ich bräuchte dringend jemanden, der einfach sagt, hier ist ein cooles Studio, ne? Und mich da ganz rauslässt. Ne? Auch das muss man können und den richtigen Grad finden. Weil wenn du 10% drüber bist und, ne, Man muss immer auch mit Neid rechnen der Leute, die das sehen. Man muss immer damit rechnen, dass Leute dich einfach nicht abkönnen und auch denken, so was machst du da, weil sie auch deinen Erfolg dir einfach nicht gönnen. Mhm. Die Menschen sind da ein bisschen prekär, finde ich, in der, ne, so im Gönnfaktor. Ne?
Ja, vor allem, es muss halt authentisch sein, ne? Ja. Also wenn du vor der Kamera bist. Aber ich würde noch mal ganz kurz zurück, weil ich vermute mal, es war ja deine Historie, die du da gerade gesagt hast, halbtrunken noch über den Barbarossa-Platz laufen mit Geschenkartikeln von der Sparkasse oder von welcher Bank auch immer und schnellst wachsendes Mediaunternehmen. Mhm. Und
Top 10, ja.
Ja, Top 10. Und dann 6 Monate später oder wann auch immer in der Sanierung. Also das wird ja dein Weg gewesen sein.
Ja.
Wie hast du für dich dann gesagt, ich mache dann trotzdem weiter in der Selbstständigkeit?
Ich hatte keine andere Chance. Also die Geschichte kann man erzählen, weil die wirklich im Prinzip der erste Turning Point in meiner bisherigen 25-jährigen selbstständigen GmbH-Karriere war. Wir reden über jemanden, der leider, ich glaube, vor 2 Jahren mittlerweile verstorben ist, nämlich der Chef von McFit, Rainer Schaller.
Mhm.
Ich habe damals, weil ich total proaktiv auch unbedingt eigene Formate und so haben wollte, ich habe den Schaller einfach angeschrieben über seine Assistentin, wir machen hier eine Sendung zusammen, hättest du nicht Bock darauf, da als Sponsorpartner mit reinzugehen und so. Und 3 Tage später saß ich in Berlin neben Rainer Schaller und wir haben uns super verstanden. Dann kam halt, ohne jetzt in die Details zu gehen, es gehört sich einfach nicht, kam der Hauptvertrag mit dem Sender, mit dem wir gepitcht haben, dann am Ende doch nicht zusammen zustande. Ich hatte aber schon richtig große Summen an Geld reingesteckt, weil wir hatten schon vorproduziert, im festen Glauben, dass die Vertragsunterschrift kommt. Und die kam halt nicht. Und ich habe aber auch von dem Kunden, also auch der mittlerweile auch ein bisschen Freund war, auch nichts erwarten können, weil der auch nichts bekommen hat vom Sender. Ne? Also auch so Cases gibt es. Und dann musste ich kurz vor Weihnachten meiner, ich glaube, 15, 18-köpfigen Crew sagen, so, wir haben jetzt schon 4 Sendungen produziert, 8 wollten wir nächstes Jahr noch machen, aber die werden nicht mehr kommen. Wir waren so eine coole Truppe damals, dass wir uns wirklich 3-4 Tage vor Weihnachten weinend in den Arm gelegen haben, weil wir alle auch verstanden haben, es war nicht mein Fehler. Ne? Ich war ein bisschen blauäugig, dass ich da keine Versicherung abgeschlossen habe vorher, Produktionsausfall, irgendwas. Ne? So, das ist ja mein Kumpel und das läuft schon, ne? Blauäugigkeit ist nicht gut. Verträge sind einfach geschriebene Worte. So klassisch und blöd das klingt, immer das geschriebene Wort. Schreibt E-Mails und ruft nicht an, in welchen Warteschleifen, wo du eh nur weggedrückt wirst. Ne? Also lange Rede kurz. Ich habe damals unbedingt meiner Truppe, das klingt jetzt ganz pathetisch, war es auch, noch einen Weihnachtsfilm zu Ende schneiden wollen. Ich hatte die Tage zuvor mit irgendeiner schlechten Kamera nicht rumgelaufen und habe so ein bisschen... Was machst du hier eigentlich? Ne? Und hast schon Geschenke und so lustige Sachen zusammengeschnitten. Und ich wusste ja gar nicht, wie man schneidet. Und da habe ich einen Cutter, Mark Chessack, ich glaube, den Namen erwähne ich hier gerne, der hat sich wirklich auch mit Tränen noch neben mich gesetzt und gesagt, guck mal, Mats, das ist eine Tastatur, das sind 2 Monitore. Wenn du hier innen drückst, I, ne, und Out, dann kannst du den Schnitt machen. Und ich habe die ganze Nacht da gesessen in einer Stimmung, die mich heute noch berührt, einer ganz schlechten Stimmung, aber irgendwie auch positiv. Ich wollte am nächsten Tag sagen, Leute, danke, hier gucken wir mal kurz rein, 2:30, habe ich geschnitten. Ne? So, und die Frage zu beantworten, ich hatte keine andere Wahl, weil in dem Problem, in der Phase, wo du wirklich richtig bilanziell überschuldet bist, und ich rede von 2008, wo auch die Wirtschaftskrise ja da war, und das war Gott sei Dank mein einziges Jahr, wo ich bilanziell überschuldet war, aber da richtig mächtig. Dann kommst du in eine Situation rein, wo du einfach sagst, okay, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Man denkt ja, GmbH rettet dich von wegen. Null. Ne? Eine GmbH ist ein aufgeblasenes irgendwas auf dem Konto, sondern du haftest für alles privat. So muss man einfach wissen. Ich hatte damals ein Haus gebaut, das war noch nicht abbezahlt. Ich wusste einfach, und die Banken sind ja ganz schnell. 3 Tage später sagen die, ne, wenn das Haus nicht jetzt übertragen wird und so als Sicherheit, ne? Also ich hatte keine andere Wahl. Ich habe dann angefangen, selbst zu schneiden. Ich habe dann Weihnachten da gesessen und habe mir, damals war noch nicht so mit Tutorials und so, sondern wirklich Leute angerufen, sag mal, wie legt man eigentlich Musik an, ne? Wie macht man eigentlich hier einen Blitz drauf, ne? Und habe dann angefangen, im nächsten Jahr schon noch relativ schlechte und simpel geschnittene TAF-Beiträge und sowas, ne? Aber selbst zu machen. Ich bin zur Ein-Mann-Maschine geworden, aus einer Not heraus, ne? Weil hätte ich aufgehört, das war die andere Möglichkeit, zu sagen, hier, holt mich ab, ne? GmbH kaputt. Nee, dann wäre auch mein Haus weg gewesen. Dann wären meine Kinder auch nicht mehr in der Lage gewesen, irgendwie zur Schule zu gehen. Ne? Und dann wäre auch meine Frau weg gewesen im Zweifel. Ne? Also man ist als Selbstständiger, wenn man es so, also muss immer gucken, ne, bin ich jetzt für mich einfach als Freiberufler selbstverantwortlich, ne, das kann man schaffen, ne, so mache ich ein kleines Gewerbe auf, ne, habe vielleicht noch eine Assistentin, die mir hilft, einen Rechercheur, kann man auch schaffen. Wir reden ja jetzt tatsächlich schon über auch eine GmbH mit einem Jahresumsatz von, weiß nicht, also ich rede jetzt nicht von meiner bewusst, aber 2 bis 5 Millionen oder was, da geht ja so GmbH-Volumen los, man sagt, da ist eine schöne Firma, ne, da, ja, und da muss man auch aufpassen, dass genau wie diese Talfahrt ganz schnell passieren kann, so schnell kannst du im Positiven auch hochgehen. Das hatte ich ja eben erzählt. Und da ging es natürlich bei weitem nicht um solche Beträge. Ne? Aber es war wirklich so, dass wir uns dann mal angeguckt haben, wir drei damals Blindfische und so von krass, ey, ist das da die Zahl vorne wirklich? Ist das wirklich eine 7 von so einer Lupe? Ne? Und genauso haben wir da gesessen und gemeinsam Tränen getrocknet. Ne?
Ja, wie bist du dann in die Comedy gekommen? Also du hast gerade gesagt, du hast dann da irgendwie halb professionell irgendwelche TAF-Beiträge. Ja,
die wurden aber dann immer besser.
Gehe ich von aus, dass die immer besser wurden.
Da sind wir wieder beim Thema Leidenschaft. Ne? Ich habe dann wirklich gemerkt, als dann irgendwie auch, also noch ganz wichtig, ich muss wieder meine Eltern erwähnen, ne? Ist immer gut. Auch da bin ich total ehrlich. Ne? Man sollte immer im Vorfeld der Selbstständigkeit überlegen, wo kann man mal fragen? Und da geht es nicht um 1 Million, hat ja keiner, ne? Wo kann ich mal 10 Riesen, 20 überbrückenderweise, weil einer nicht zahlt oder weil ich gerade wirklich irgendwie einen kleinen, ne? So, meine Eltern mussten damals einen ganz anderen Betrag mir geben, sonst wäre es nicht weitergegangen. Habe ich aber auch abgestottert, ne? Habe ich so 10 Jahre für gebraucht, wirklich einen kleinen, so, habe ich Glück gehabt, ne? Sonst wäre da gar nichts mehr weitergegangen. Ne? So, jetzt wollen wir nicht so negativ reden. Ich habe dann irgendwann auf jeden Fall angefangen, die Leidenschaft zu finden, indem ich merkte, ich kann hier selber, und nochmal, wir reden nicht von Spielberg, wir reden von Fernsehen, ne, Inhalten, und trotzdem war es schön, das lenken zu können, zu sagen, ey, morgens um 3, ne, ey, warte mal, gucke ich mir nochmal an und nochmal an, play it on repeat, ist ja echt ganz geil geworden, ist lustig so, ne. Und die genaue Geschichte, also das kann ich leider nicht erzählen, aber hat mit Mare Bar zu tun, dass ich da einfach eine Anfrage bekommen habe. Damals war es mit Mario so, dass der da nicht mit jedem arbeiten wollte. Und ich habe dann, das ist gar nicht richtig, Dieter Nuhr war es. Das war mein erster und da habe ich, kann man auch, glaube ich, drüber reden, hat Konstantin Otto Steiner mich gefragt, ob ich mit dem mal drehen könnte, weil wohl 2 Kollegen vorher war nicht zufrieden, hat gesagt, Drehschluss nach einer Stunde. Ne? So, und da habe ich mich tatsächlich 2 Wochenenden auch als ehemaliger Student wusste ich, wie man das macht, in den Steuerhaushalt von Bochum reingearbeitet, weil es immer hieß, ne, liebe Grüße Dieter, es hieß immer, ja, der Dieter ist einer, der auch gerne mal zwischendurch mal so eine Frage stellt, wie, sag mal, wie war denn nochmal der Steuerhaushalt vor 5 Jahren in Bochum? Und als Realisator oder, ne, sollte man eine Antwort haben, weil sonst ist der Nuss vor, und da habe ich wirklich alles drauf gehabt und diese Fangfragen kamen tatsächlich, ne, 2 oder 3 Sachen so, ne, und ich so, und ich weiß noch, dass ich am Anfang sagte, ich wollte cool sein. Ich habe gesagt, hallo Herr Nuhr, ich bin der Mats, ich mache heute die Realisation. Wollen wir vielleicht du sagen? Er hat zu mir original gesagt, ich wüsste keinen einzigen Grund. Ich habe sie doch gerade kennengelernt. Ne? So. Und als ich dann aber abends 2 Fragen beantwortet hatte und der Dreh gut gelaufen ist, da hat Dieter, von dem ich sehr, sehr viel halte, zu mir gesagt, das war so der Freifahrtschein, hat dann gesagt, so, ab jetzt bin ich der Dieter. Und hat mich, glaube ich, sogar in den Arm genommen kurz. Und das gab natürlich ein gutes Echo dann bei Konstantin, bei Otto Steiner. Danke nochmal, Otto, für die Möglichkeit. Und als ich dann dieses Ding irgendwie hingekriegt hatte, kamen halt dann andere, ne, und so rutscht da irgendwie da rein. Ne? Und ich halte mich jetzt auch selber nicht für den lustigsten Typen, aber ich kann auf jeden Fall erkennen, ob etwas lustig ist oder nicht. Und ich kann es auch, glaube ich, beim Dreh beeinflussen. Das Thema hat eine Ebene. Du bist immer auch verantwortlich für die Gesamtstimmung des Teams. Wenn da irgendwo ein Furz quer sitzt, ne, oder Dauerregen und was auch immer dazukommen kann, ne, dann ist es ganz schwer, irgendwie die Stimmung hochzuhalten. Stimmung bei Dreh, ersten 3 Stunden sind immer super, haben alle Bock, ne, und yeah und laut und bitte und ne. Dann guck dir mal eine Truppe in einer Stunde 7 bis 9 an. Ne? Boah, ich meine das wirklich liebevoll, weil ich mit diesen Menschen ja so gerne arbeite. Aber wenn der Tonmann einfach vor lauter Agen, ne, gar nicht mehr wegguckt, sagt man, ich bin auf die Couch, Leute. Ne?
Ja, man könnte ja jetzt erstmal sagen, weil ich habe eine Kategorie, die kommt auch noch, die nennt sich Freestyle. Und da stelle ich ganz gerne immer die Frage, glaubst du daran, dass man als Unternehmer, Freelancer, Selbstständiger auch immer ein bisschen Glück braucht?
Yes, absolut.
Weil die Frage wäre jetzt, ist das Glück, dass der Dude da auf dich zugekommen ist, hat gesagt, hier, pass mal auf, Dieter Nuhr, 2 andere, mit denen hat er keinen Bock mehr. Ja. Oder ist das schon so, weil du in der Vergangenheit immer einen guten Job gemacht hast, ein gutes Netzwerk hattest und Weil würde ich mich jetzt selbstständig machen, ja, der Typ würde ja nicht zu mir kommen und sagen, pass mal auf, Dieter, ja, Nuhr ist nicht zufrieden mit Mats.
Ich zu viele Fragen, das kann ich beantworten. Also du musst natürlich, sagt man so schön, an der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, ne, mhm, an der richtigen Ort sein. Von Glück sollte man nicht sprechen. Ich glaube, Vitamin B ist wichtig. Ne? So, man glaubt ja gar nicht, wie wichtig, also eine Sache muss man sich total bewusst sein, nämlich du wirkst als Mensch, als Freiberufler auf den Kunden. Ne? Du kriegst da eine Klassifizierung. Du bist der Laute, der Leise, der Hektische, der, ne, du kriegst einen Stempel. Ne? Und es muss einem einfach von Anfang an klar sein, dass man das eben auch irgendwie aushalten kann, dass du irgendwie innerlich denkst, ich bin auch total selbstbewusst im Termin, ich habe die alle überzeugt und am Schluss gehen alle und sagen, es war scheiße, ne? Also in der Agentur zum Beispiel und so. Ne? Es hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie Leute dich lesen, wie Leute dich interpretieren und um noch ein letztes Mal, ja, ich bin auch ein bisschen Papakind, mein Daddy zu zitieren, der war Lehrer, ne? Und der hat nämlich mein Leben lang gefragt, Papa, wie ist das eigentlich? Du hast doch in so einer Klasse Leute, die du total super findest, ne? Und Leute, die du einfach nicht abkannst, ne? Wie machst du das eigentlich? Und so, dann hat er mir immer gesagt als Schüler, nee, ich jeder Schüler ist ein Individuum, ich sehe die alle gleich, ne? Alle eye to eye, bla 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 bla. Ich hatte das Abi 2 Tage in der Tasche, ich muss da was gerade stellen. Ne? Du hast da Leute in der Klasse, die kannst du wirklich nicht ab. Da denkst du schon, wenn die reinkommen, oh, ist das so. Also er hat es dann, ne, so. Und so ist hier auch. Du hast im Arbeitsleben einfach auch mit ganz viel mit Stimmung zu tun, mit Emotionen. Bist du ein Schwätzer, bist du ein zuverlässiger Dude, wie du sagst. Ne? Mhm. Das muss man auch wissen. Du verkaufst dich selber halt auch mit. Ne? Es ist, also nicht überall. Wenn du jetzt Grafiker bist, der im Hintergrund sagt, ich mache dir geile Grafiken, du musst da nicht irgendwo in Sitzungen, Telcos und so stattfinden. Na, also man muss ja auch diese Selbst Ständigkeit wieder ein bisschen differenzieren. Ne? Da gibt es ja die und die Jobs. Ne? Mhm. Aber deine Type ist schon nicht ganz unwichtig, glaube ich. Bin ich fest überzeugt.
Ja, definitiv.
So, ne?
Und
so.
Ich bin ein Riesenverfechter von Authentizität. Also am Ende des Tages zählt das halt einfach, weil man merkt es ja auch einfach, wenn jemand unauthentisch ist.
Weil es soll nicht heißen, ganz wichtig, dass die Schüchternen irgendwie da keine Chance haben. Ne? Die haben ihre eigenen Nischen und so. Ne? Aber wenn du irgendwo vor Menschen stehst und also jetzt in meinem Fall Leuten 8 Stunden lang das Gefühl geben musst, ey, man, wir machen hier wirklich Spielberg, ne? Mhm. Weil es nur RTL in dem Moment, dann ist das auch schon eine Kunst. Ich habe irgendwann mal diesen Begriff, den ich bestimmt nicht erfunden, aber ich habe ihn so für mich so ein bisschen geprägt, das Socializens. Ne? Du musst Socializer sein. Du musst wirklich, ne, was ich eben angesprochen habe, du bist natürlich nicht alleine verantwortlich für eine Stimmung. Alle sind mitverantwortlich. Du musst in der Lage sein, die Jungs, die an so einem Tag mal einen schlechten Tag haben, auch wieder so ein bisschen mal zu pieksen. Na komm, so, lass mal eben hier schon 2 Stunden durchziehen. Ne? Dann ist ja Netflix-Time. Ne? Mhm. So, also, ja.
Jetzt nochmal den Bogen hier zu dem Coworking.
Du bist ein echt guter Zuhörer, Mann. Du hast wirklich alles noch wieder... Du bist wieder der kleine Prinz der Fragen...
Wer ist der kleine Prinz? Das heißt, diese Kinderserie oder was?
Alter, jetzt schneid das raus, Marc.
Ist doch eine Kinderserie, der kleine Prinz, oder?
Saint-Exupéry. Was? Das ist Philosophie, ist französische Philosophie. Der kleine Prinz, Le Petit Prince. Und der muss aber dringend lesen, kleinen Prinzen.
Ja, habe ich bestimmt irgendwie nicht. Ja. Ich habe das so im Fernsehen bestimmt
gesehen. Da lernst du halt sehr schnell, dass man für Dinge verantwortlich ist im Leben. Der kleine Prinz war für eine Rose verantwortlich.
Okay.
Ne? So, aber wie kam man jetzt auf den kleinen Prinzen zurück?
Weiß ich nicht, du kamst auf der kleinen. Du hast gesagt, du bist wie der kleine Prinz. Ich weiß nicht,
von guter Zuhörer. Weil der kleine Prinz, siehst du, ich wollte nur wissen, ob du wirklich gut zuhörst. Der kleine Prinz hat eine Frage nie unbeantwortet gelassen. Der kleine Prinz hat so lange nachgefragt, immer die gleiche Frage, bis er eine Antwort bekommen hat. Und so bist du auch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Also, Mediafields Film- und Fernsehproduktions GmbH ist Ende 2024 liquidiert. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, eine Liquidation ist keine Insolvenz, ist keine Pleite, ist eine selbst herbeigeschaffte Thematik, dass man sagt, ich möchte einfach so nicht weitermachen, ich mache den Laden, ich lege den Laden still. Ne? So, ich möchte aus dem Handelsregister ausgetragen werden. Unsere Behörden sind ja nicht doof. Wenn du eine GmbH liquidierst, dann hast du eine sogenannte Abwicklungszeitraum von 12 Monaten, wo du einfach auch zeigen musst, ich kann die Miete noch zahlen, Leute. Mhm. Ich bin nicht kurz vor Insolvenz. Ne? Ich möchte einfach in diesem Jahr meine Geschäftskontakte runterfahren. Ich möchte das Geschäftskonto am Ende löschen. Ich möchte keine Verpflichtung mehr haben, keine offenen Leasings mehr. Ne? Das ist also so. Und ich bin zum Jahreswechsel letztes Jahr in Australien gewesen und ich fahre mittlerweile leidenschaftlich gerne Rennrad und bin immer in Mooloolaba in Australien an so einem Coworking-Space vorbeigefahren und am 4., 5. Mal und der Laden sah von außen einfach geil aus, ne? So eine Blackbox und schöne Claims drauf und so. Und dann am Tag 4 habe ich mir da mal eine Cola bei Automaten gezogen, habe mir das mal ein bisschen näher angeguckt, habe natürlich eine Mail geschrieben und bin am nächsten Tag schon eingeladen worden, mir seinen Laden anzugucken. Und das habe ich, wenn ich ehrlich bin, hat es ein bisschen Klick gemacht. Habe gesagt, okay, du hast hier tatsächlich eine fünfstellige Miete. Fünfstellig, ja, passt. So, das heißt, jeden Monat mit, sagen wir jetzt mal, roundabout minus 10 den Monat anzufangen, ist auch schon wieder eine Scheiße. Das ist richtig Druck, weil du hast ja noch Privatmiete und andere, ne, so, und Autos und so. Und in Mooloolaba in Australien wurde mir dann klar, okay, der hat es clever gemacht, der Junge. Der hat einfach einen Großraum seiner wunderschönen Räume untervermietet, aber eben auch so nicht jetzt hier Steuerberater, da Nagelstudio, ne, da, keine Ahnung, Fotograf, sondern alles so unter einem Dach sortiert. Und ich bin heute noch im Austausch mit diesem netten Jim in Australien und habe dann das Ganze versucht, hier so ein bisschen auch in die Richtung zu bringen. Also kurzum, da wo früher 12 Schnittplätze waren, mit 12 festangestellten oder freien Cuttern, sind einfach jetzt Räume wie dieser, in dem der Marc jetzt auch als völlig eigenständige kleine Firma angemietet hat. Aber wir sind als insgesamt 22 Members of Mediafields unter einem Dach eben auch mehr als Einzeltäter. Ne? Ich sag mal, auch wenn das völligst übertrieben ist, wenn Netflix sie anrufen würde, könnten wir hier Members of Mediafields, 22 People, auch Spielfilmen. Stimmt aber nicht. Aber von der Philosophie, der Ideologie her. Ne? Aber jeder überlebt eben auch alleine. Und ich glaube einfach, dass dieses Synergetische, was jetzt auch einfach geklappt hat. Alter, ich habe keinen Raum mehr frei. Ist das nicht schön? Ich habe vor einem halben Jahr gedacht, ey, das ist so wie, wenn du einen Kindergeburtstag organisierst mit 12 und dann denkst, hoffentlich kommt einer, ey. Kennst du das? Wenn man 10 Leute einlädt oder ne, in der Pubertät und denkst so, oh scheiße, Marion feiert parallel. Ne? Oh, 2 haben schon gesagt, die gehen lieber zu Marion. Ne, das ist ja schrecklich. Das ist ja wie der dicke, darf man auch nicht mehr sagen, ne, der dicke Junge, der als letzter ins Fußballteam gewählt wird. Ne? Das ist ja Psycho für Kinder alles. Ne? Das ist geil. Mein Vater sagt immer, um das letzte Mal mein Vater zu erwähnen, er sagt immer, Junge, wenn ich dich nach der Uhrzeit frage, musst du mir nicht erzählen, wer die Uhrzeit erfunden hat. Die Uhr erfunden hat, so, ne? Also, die Idee war, 10.000 Euro Miete nicht mehr alleine aufbringen zu müssen und Mitarbeiter bezahlen zu müssen, sondern einfach schon mal mit coolen Leuten wie Marc, ne? Und hier gibt es auch wirklich andere coole Leute. Wir haben eine Sportagentur da mit drin, wir haben eine Color Grading Firma mit drin. Und wir wollen auch unbedingt bald nach außen so den Auftritt natürlich so als 22 Leute unter einem Dach machen, ne? So eine Kolchose, so ein Verbund, so, ne? Wir können zusammen richtig groß auftreten. So. Und dann gibt's noch das Studio. Und im Studio, das vermiete ich eben exklusiv, kann man auch so sagen. Aber alle Members of Mediafields können das eben auch für einen internen Preis. Da spielt die 22% Rabatt wieder auch so eine, ne? Da schließen sich über kleine Kreise und die 22 kriegen einen Inhouse-Preis, 20% Rabatt. Und können das Studio, was aktuell so für oder Krankenkassendrehs und so genutzt wird, ne, natürlich auch dann für einen Vorzugspreis intern nutzen. Ne? So, und bei mir ist eben noch die dritte Säule, was wir eben angesprochen haben, meine Comedy-Filmchen, ne? So, die ich drehe und schneide, aber auch Image-Sachen oder hier und auch mal was Werbliches. Oder letztes Jahr den Einlauffilm der Telekom Baskets, ne, zum Beispiel. Ist ja dein Thema.
Ja. Absolut.
Da habe ich uns mit 1,98 unter so 2,08 Meter Jungs gestanden. Ne? Und da habe ich mir wirklich, wollte ich einen Dicken machen, habe den Ball zuwerfen lassen vor allen, ne? Kamera alles aufgebaut, werf das Ding, wollte so einen Dreier imitieren, glaube ich 4 Meter daneben. Und da kam so ein Jim Bob, keine Ahnung wer er hieß, und sagte so, you are so white. Und dann war mir klar, okay, das war nichts.
Ja, hättest du machen müssen wie bei Bad Boys. Wie bei Bad Boys im ersten Teil. Wo der Chef da spielt und meinte, bevor ihr hier wart, habe ich jeden Korb getroffen.
Stimmt, ja.
Weil der wirft ja auch so 4 Meter vorbei.
Ich erinnere mich dunkel, ja. Aber stell dir mal vor, das Ding wäre reingegangen.
Ja, das wäre Hammer gewesen. Ja?
Und du machst mir den Spot.
Ja. Aber sag mal, was würde dein Vater denn, wenn er jetzt mit Müntefering hier stehen würde und du hältst eine Rede? Jetzt zu deinem neuen TT, würde er wahrscheinlich nicht rausgehen oder würde er wieder rausgehen?
Diesen Link meinem Vater nie schicken, weil das sind so ganz sensible Punkte. Das hat mich so verletzt, aber er sagt, weil ich bin eigentlich jetzt sonst bei Reden, also die Familie ist immer genervt, wenn ich zu Familienanlässen rede, weil ich zu viel rede. Ne? Ja. Aber hier und da wird dann doch schon mal gelacht, auch wenn ich mich vorbereite. Ne?
Ja.
Mein Vater hat dann tatsächlich, der ist jetzt 84, hochintellektuell im Gegensatz zu mir. Er hat dann irgendwann, also er wird niemals so ein populistisches Wort wie Stolz benutzen. Mhm. Aber er hat immerhin irgendwie mal gesagt, ja, also, du hast ja irgendwie ganz gut hingekriegt, hast Haus damit bezahlt, ne? Die drei Kinder studieren jetzt und sind, ne, im Rettungsdienst. ist nicht der Typ und hast auch nicht die Zeit, aus der die entsprungen sind, Sauerländer, erzkonservativ, ja, dass der mich jetzt ansieht und sagt, yippie, hey, hey, Junge, du warst da, Mann, ne? Und hier ist so ein Goldbarren zur Belohnung und du bist den größten Erbanteil. Nein, er weiß mittlerweile, dass ich mich aus einigen Krisen befreit habe, dass ich da mittlerweile auch nicht mehr ganz so blind stehe wie früher. Ne? Aber um den Kreis nochmal zu schließen, und du hast es eben selbst propagiert, man muss das Stolpern einschätzen, man muss das einplanen. Ne? Man muss wirklich dieses Stolpern, ne? Es ist nie linear wie ein Raketenstart. Es ist immer hoch, runter, höher, tiefer, runter. Es ist einfach eine Schlittenfahrt, eine Wellenfahrt. Ne? Da schließt ja wirklich auch der Kreis, du musst dafür gemacht sein und du weißt es aber nicht unbedingt vorher, ob du, ne? Und jeder, der was eröffnen will, hat so einen Enthusiasmus in sich, ne? Weil natürlich denkt, ne? Also auch heute noch könnte ich mir vorstellen, einen coolen Kiosk, wenn der läuft und die Leute da abends vorstehen bis 2:30 und ihr Bierchen trinken und sagen, ey, Mats hier, Mats da, ne? Würde mich doch erfüllen, ne? So. Aber man muss ein gutes Umfeld haben, deswegen nochmal Riesenlob an euch. Networking total wichtig. Das absolut, war auch ja, so ein Netzwerk, kann ich auffangen. Ne? Mit einer kleinen Message, Leute, ich habe hier ein Problem, können drei da stehen. Ne? Mhm. Und da sage ich immer, mein Beispiel, ich habe lange, lange Ossi-Witze erzählt in meinem Leben, lange, ne? Fand ich total witzig. Ne? Und dann bin ich mal eine Zeit lang, weil ich eine Produktion hatte, in Thüringen eingetaucht. Ne? So Grüße an Northern Light oder Clissot, diese ganze Ecke da in Erfurt, Thüringen. Ja. Ne? Das sind einfach geile Leute. Und wenn da einer Notfall ruft, ne, Grüße an Peggy vor allem, wenn da einer Notfall ruft, dann sind vier Leute da und helfen, ob das ein Umzug ist und so. Ja, in Köln habe auch ich erlebt, ist, ah, du, Samstag ganz schlecht bei mir. Ne? Ganz schlecht. Also ich würde sofort, ne, aber Samstag ausgerechnet, ganz schlecht. Ne? Und dieses Thema Solidarität, ne, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, was ich, ist einfach nur wieder ein Vergleich. Ne? Gibt es jetzt tausend Vergleiche zu. Ne? Aber auch das so, wie ich in meinem Interview sage, so wirklich letzte Frage, ne, es kommen immer noch fünf, ne? Wirklich letztes Mal, dass ich meinen Vater jetzt erwähne, weil das möchte ich wirklich auch den Leuten noch mitgeben. Er ist, wie gesagt, Französischlehrer gewesen, ne, und Sportlehrer und Englischlehrer. Und er hat mir mal, als ich 8 war, was ganz, habe ich damals nicht verstanden, aber was ganz Tolles erklärt. Und zwar zwei Wörter, die im Französischen sehr ähnlich klingen, aber was genau das Gegenteil meinen, nämlich das Wort solitaire, einzeln, der Einzelne muss funktionieren, aber eben auch solidär, like solidarisch. Ne? Das heißt, du musst dir den langweiligsten 40. Geburtstag von deinem Nachbarn Jürgen, ne, reinziehen und so tun, als wenn es total geil wäre, auch wenn du denkst, boah, ich gern zu Hause. Ne? Du musst solidarisch funktionieren, gesellschaftlich funktionieren und das eben auch beruflich, im Team, mit externen Leuten, aber du musst eben auch alleine gut klarkommen, mit dir selber, du musst dich einigermaßen ertragen können. Ne? Und das ist eine Kunst, so im Leben, das, also würde ich jetzt mit meinen Jahren behaupten, ne, das muss irgendwie ausgewogen sein. Du darfst nicht zu viel solitär sein, aber auch nicht zu sehr von anderen abhängig. Du musst so ein bisschen deinen Weg finden.
Absolut, ne? Ja.
So, das betrifft auch Dinge wie Glauben, esse ich Fleisch, esse ich kein Fleisch, ne? Liebe ich 2 oder 3 oder 1, ne? So ne? Männlein, Weiblein. Du musst deinen Weg da finden und das ist in der Selbstständigkeit auch so. Und ich finde, du hast es eben super zusammengefasst. Genau das ohne eigene Erfahrung, ne? Ohne selber stolpern, bleibst du immer nur ein Beobachter. Du musst es tun.
Ne? Ja.
Und oft mit dem Schritt zurück nach vorn.
Ja, was ich gelernt habe in 20 Jahren Selbstständigkeit und werde auch nicht müde, es immer wieder zu erzählen, was so eins, weil ich werde auch ganz oft gefragt, immer, was ist so das größte Learning und so, da kannst du ja wahrscheinlich 500 irgendwie aufzählen. Yes. Aber was ich extrem wichtig finde, wie krass Unternehmertum auch immer was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Also es ist für mich die krasseste Form der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Weil es, du kommst ja gar nicht umhin,
ja,
dich persönlich in deinem Mindset und so weiter, wenn du nämlich das erste Mal vor dieser Mega-Herausforderung stehst.
Aber das meine ich eben, du musst dafür gemacht sein. Ja. Socializing, du musst eine Maske aufsetzen können, sagen, das ist jetzt Job. Ich strahle jetzt, obwohl ich mich scheiße fühle. Meine Freundin hat gestern schon mit mir Schluss gemacht, du musst trotzdem so. Ne? Und da musst du auch mit dir selber auch, sorry, dass ich gerade unterbreche, aber
ja, alles gut.
Da musst du mit dir selber auch ehrlich sein, weil zu viel Maske ist auch scheiße. Ne? Du musst authentisch sein, einen Grad zu finden, zu sagen, ey, Leute, ihr merkt alle gerade, dass ich hier sage in der 6. Stunde, komm, auf geht's, sag mal. Eigentlich will ich doch selber auch nur auf die Couch. Ne? Das ist, jeder weiß das, aber jeder denkt, ach komm, er meint's gut, wir ziehen nochmal mit, eine Maske. Aber authentisch, der Mix ist wichtig, aber voll auf den Punkt getroffen, was du sagst. Ja.
Ja. Gut, es gibt noch zwei Kategorien, hatte ich schon angedeutet. Eine nennt sich Freestyle.
Okay.
Hier geht's drum, ich hau dir jetzt nochmal, ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie jetzt, 2, 3 Fragen um die Ohren und du antwortest kurz und knackig.
Boah, Wissensfragen? Nee, ne?
Nee, keine, so, keine Allgemeinbildung.
Bundeskanzler der Deutschen.
War Französisch fragen. Meine Französischlehrerin hat übrigens immer, weil dein Vater Französischlehrer ist, hat immer gesagt, Thorsten, also Französisch ist ja ein Wahlfach, das kannst du abwählen. Ich würde dir dazu raten, es zu tun. Ich habe das dann auch, habe es auch dankend angenommen.
Das ist wie meine Rhythmik-Tanzdozentin aus Sporthochschule sagte, pass auf, 4-, du kriegst den Schein, aber komm bitte nicht wieder und nicht in der roten Leggings.
Sehr gut. Also, erste Frage. Was bedeutet für dich ganz persönlich unternehmerische Freiheit?
Ist das so ein in einem Wort antworten Ding?
Nee, 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 du kannst antworten, wie du magst.
Unternehmerische Freiheit heißt die Selbstbestimmung deiner Zeit und deiner Kapazitäten. Das ist Freiheit für mich.
Okay.
Nicht 15 Uhr im Termin zu sein, weil andere es von dir wollen, sondern entweder setzt du einen Termin an oder du stehst da gerade und sitzt auf dem Fahrrad oder machst ein bisschen Freizeit, wenn du das willst.
Mhm. Was ist deiner Meinung nach, da musst du dich jetzt mal festlegen auf eins, auch das ist schwierig, weiß ich, die wichtigste Eigenschaft, die ein Gründender mitbringen sollte?
Zuversicht, Selbstvertrauen, Zuversicht, sturer Blick nach vorn.
Okay.
Weil ohne geht's nicht. Wenn du schon zweifelst an der Grundidee, wird das Ding nicht fliegen.
Ja, wenn jetzt eine liebe Fee vorbeikommen würde und würde dir sagen, du darfst dir eine Superkraft aussuchen, die du gerne hättest oder dann dauerhaft hast, welche wäre das?
Ich kenne genau so einen Witz mit einer Fee, aber der geht ganz anders. Eine Superkraft von einer Fee. Oh ja, Unsterblichkeit natürlich, aber geht das?
Echt? Ja, klar.
Aber es ist kein, also ich will nicht ein Leben lang arbeiten müssen, aber ich persönlich, ich lebe so gerne, ich würde gerne unsterblich sein, ja. Ich muss jetzt nicht fliegen können oder so, einfach weiterleben.
Fliegen ist übrigens die häufigst genannte Antwort, immer wenn ich diese Frage stelle.
Ja, als Superkraft. Naja, da muss ich ja erzählen, ich habe vor 2 Jahren ganz kläglich so einen Kurs gemacht zum Gleitschirmfliegen.
Okay.
Bin aber an Tag 4 so heftig umgeknickt, dass das ganz schnell vorbei war. Aber der Typ, der mich dazu brachte, der sagte mir im Allgäu, sagte so mit seinem Dialekt, will ich nachmachen, ich sage, wie fliegst du denn jetzt mit 52 Jahren? So sagt er, ich will über die Arschlöcher hinwegfliegen können. Ne? So, und das hat mich so gerührt, weil ich so dachte, es gibt einfach so viele Arschlöcher mittlerweile. Ich sage das auch ganz bewusst, es gibt total viele nette Menschen, ganz viele tolle, tolle Menschen, aber ganz viele Arschlöcher. Merkst du ja schon auch hier in Köln. Wo, achso, wir sind eigentlich eine Schnellraterrunde, ne? Aber weißt du, im einen Moment schunkelst du noch, ne? Trink doch eine mit, ne? Und am nächsten Tag, nee, bist du auf, du Radfahrer, Arschloch. So, ne? Es ist einfach ambivalent, ne? Noch und nöcher. Also ich will. Ich will nicht mehr fliegen, da bin ich nicht für gemacht. Ich will unsterblich sein.
Okay. Wenn du jetzt eingeladen wirst oder gefragt wirst, ob du Telefonjoker sein möchtest bei Weltmillionär, für welches Fachgebiet wärst du der optimale Telefonjoker?
Ich würde pauschal absagen, das ist gar nichts für mich. da würde ich 3 Nächte nicht schlafen, wenn ich wüsste, ich müsste um 16.12 Uhr irgendwas sagen, was ich nicht weiß und ich lächerlich mache. So gerne ich Millionen auch hätte, aber da kriegst du mich nicht rein in so eine Sendung.
Du musst ja einem nur helfen.
Das wäre aber ein Worst Case, ne? Ich halte mich jetzt nicht für dumm, ne? Ja. So, ich bin auch belesen ein bisschen. Also habe auch studiert.
Aber irgendein Fachgebiet wirst du ja haben.
Ich habe einen Albtraum früher gehabt, dass du da stehst für dich, ne, und plötzlich nichts weißt und die Leute und schwitzt und nee, das ist nichts für mich. Ich kenne mich im Sport gut aus. Ich war in der Sporthochschule, an der Uni zwar auch, aber ich kann dir ganz viel im Sport sagen.
Okay, ja.
Leider jetzt nicht Spielfilm, was du gedacht hättest. Oder Sport ist mein Ding.
Hat er gar keine Idee, was du sagst?
Sport.
Okay.
Ja.
Gibt es irgendeine Eigenschaft, die du dir so in den letzten, sag mal, 3, 4, 5 Jahren drauf geschafft hast, die dich heute wirklich richtig weiterbringt? Also zum Beispiel kannst du besser Nein sagen oder so zu gewissen Sachen.
Ich habe gerade was ganz anderes im Kopf gehabt. Ja. Atmen.
Atmen?
Ja, atmen. Wichtig. So wichtig. Atemübungen vor Terminen sich runterbringen.
Ah, cool.
Das hat mich weitergebracht. Ich war früher, ich ist zwar nie diagnostiziert worden, aber ich weiß, glaube ich, wie sich ein ADS-Kind anfühlen muss. Ne? Auch so durch den Arbeitsalltag bestimmt. Hier Termin, dann da, dann da, dann hier. Ne? Von einem Dreher zum anderen jetten. Und da hast du immer wieder Phasen, wo du einfach denkst, ey, ich kann nicht mehr oder ich bin jetzt gerade aufgeregt oder ich muss gleich irgendwie hier um Kredit irgendwie, ne, wieder Bittsteller sein. Und da habe ich gelernt, bevor ich überdrehe, habe ich eine Möglichkeit gefunden, durch den Sport natürlich auch, durch stundenlang Fahrradfahren, aber geändert hat die Atmung. Wenn du ganz viele Atemübungen machst, dann gehen wir jetzt nicht in die Tiefe, kannst du dich einfach komplett fangen, auch in Situationen, wo du denkst so, wie mache ich das denn gleich? Ich muss gleich sagen, ich habe Schulden, Hilfe.
Ja.
Atmen und vielleicht noch einen Satz, mein Mentor Jürgen, leider dieses Jahr gestorben ist, der hat immer gesagt, stell dir einfach die Frage, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Mhm. Und diese auch methodisch offene Frage hilft einem total. Weil es wird keiner sagen, ah, der wird gleich dich einer erschießen. Mhm. Der kommt mit so einer Magnum und macht dich Kopf kaputt oder mit dem Messer an. Ne? Gibt es ja auch in anderen Welten. Aber das ist, glaube ich, eine gute Frage, sich immer wieder klar zu machen, ey, ja, es ist ein Job und ja, das soll irgendwo ausgestrahlt werden und ja, das wollen Leute hören. Ne? Aber am Ende des Tages ist es ein menschlicher Job, ne, der auch mal failen kann und auch failen muss, nicht zu sehr unter Druck setzen.
Hm. Und nochmal zum Thema Atmung. Hast du da Hilfe in Anspruch genommen? Also hast du das mit irgendjemandem zusammen gemacht? Oder
ganz
hast du
platt Tutorials. Ne? Tutorials, ja, auch okay. Kurse und weiß nicht, also ich bin kein Mensch, der auf so einer Yogamatte sitzt mit anderen 12 und das ist mir schon beim Schwangerschaftskurs echt schwer gefallen, ne? Dreimal, ist nicht meine Welt. Ich muss auch alleine sein. Ich bin auch so jemand, der am liebsten irgendwie so beim Schlafen mit 4 Leuten in der Bude und so, ne, Airbnb ist nicht meins, mache ich kein Auge zu. Ich kann abschalten, okay, wenn ich für mich bin und mich wirklich selber runterfahre. Aber muss jeder sein Ding haben. Der eine macht das mit Sport, der andere macht das mit Meditation. Diese ganzen Themen, Yoga, all das, was ich früher belächelt habe, ne? Top, macht das. Ey, schafft euch Ausgleich. Ja. Leben nicht vergessen.
Habe ich auch die letzten, würde man sagen, 4 Jahre festgestellt, wie wichtig es ist. Ich habe da früher auch immer drüber gelächelt.
Wie schön es auch ist, zu merken, ich kann mega mich selbst regulieren ein Stück. Ja. Ne? Ich gehe es total, also es klappt ja auch nicht immer. Ne? Es ist auch manchmal denkst du, habe ich eine halbe Stunde gehechelt im Auto, aber ich bin trotzdem total nervös. Ne? Aber ob das ein Tennisspieler ist, der auf dem Platz muss, der muss sich irgendwie in die richtige Stimmung bringen. Ob das ein Musiker ist, wo ich mir denke, Alter, wenn ich jetzt Klavierspieler wäre und jeder hört, wie du eine Taste verhaust, ich könnte doch niemals mit schwitzigen Fingern da sitzen und das Ding da, ne? Aber es gibt Menschen, die können das, ne? Ja. Die sind auch solitär in dem Moment.
Ja, letzte Kategorie nennt sich Props. Mhm. Hier geht es darum, dass ich dich bitte einmal, habe ich dich, glaube ich, gar nicht darauf vorbereitet, ne? Egal, vielleicht schaffst du es ja spontan, ein Buch oder einen Podcast zu empfehlen, der dich besonders inspiriert, motiviert und einen Song.
22 Bahnen, das Buch.
Von?
Habe ich gerade meiner Mutter geschenkt. Ich habe es auch nebenan 22 Bahnen. Ich kann dir gerade die Schriftstellerin leider nicht sagen, weil ich zu viel Ibo im Kopf habe. eigentlich auch peinlich gerade.
Ist das eine Biografie?
Nee, es geht im Prinzip um ein Mädchen. Es hat einen politischen Hintergrund, das ganze Thema. Ein Mädchen, das mit einer alkoholkranken Mama aufwächst und sehr früh schon die Schwester mit durchziehen muss. Okay. Und die gönnt sich halt immer am Tag 22 Schwimmbadbahnen, wo sie abtauchen kann, und für sich ist.
Ah, cool.
Und erlaubt sich aber auch keine 23.
Ja.
Vielleicht doch eines Tages. Leseempfehlung für dich. Aber allein dieses Bild, dass man in diesem Vakuum, jeder kennt das, unter Wasser, ne? 22, also es ist ja 22 mal, weiß ich nicht, 15 Sekunden, so genießen kann, einfach solitär für sich zu sein, abzutauchen, reflektieren und dann wieder auszusteigen aus diesem Beckenrand, aus dem Becken und schon wieder hasseln, Mama, Alkohol besorgen und so. Ne? Und das ist ein sehr, sehr schönes Buch gerade. Podcast höre ich eigentlich nicht. Euren werde ich jetzt hören, definitiv, weil ich wirklich angefixt von dem Thema bin. Und wie gesagt, es gibt so viele Themen, die populistischer sind, die auch vielleicht besser funktionieren. Aber sich hinzusetzen und sagen, ey, das ist aber unser Thema, auch mit dem, ich weiß ja, wo du herkommst, ne? Auch zu sagen, ich möchte wirklich Leuten helfen, die in eine Schieflage kommen. Ne? Das hat schon was, deswegen sitze ich auch hier. Ich habe sowas, normalerweise bin ich da auch, habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? So, auch von mir zu viel zu reden, habe ich heute jetzt natürlich nicht eingehalten, aber ihr seid das irgendwie wert, weil ich das total cool finde, was ihr macht.
Ja. So, und ein Song noch?
Ah, Song. Ich höre zu viele Songs. Nee, du hast mich nicht drauf vorbereitet. Alles wird gut, Nina Chuba.
Sehr gut. Hast du noch was, was du der Community entgegenwerfen möchtest?
Nee, ich habe euch ganz viel Fame und Glory und so schon zugeworfen. Ich hoffe einfach, dass ihr, dass das Ding auch like a rocket, ne, durch die Wand geht. Ne?
Immer.
Dass viele Leute auch den Nutzen daraus ziehen. Ich habe neulich vom Kollegen gehört, es ist ja so ein Ding, wo man denkt, ja, warst du doch selber. Nein, wirklich nicht. Ne? Also es gibt einen Podcast, der mir gerade in den Kopf schießt, der heißt Sucht und Süchtig. Da geht es um Suchterkrankungen, glaube ich. Ne? Und das ist ein Kollege, dessen Namen ich nicht sagen darf, weil er eben auch prominent ist. Der hat sich dann auch dadurch komplett aus eigener Kraft, ne, ohne Therapie und so. Und
ja, ist doch cool.
Auch wirklich nicht um große, harte Drogen, da ging es wirklich um, ne? Kifferei und so. Aber es gibt schon sehr hilfreiche Podcasts, aber ich würde trotzdem 22 Bahnen empfehlen.
Sehr gut. Ich liebe Orgel ja damit, tatsächlich auch ein Buch zu schreiben.
Mhm.
Ich mache dann einfach den Titel 23 Bahn.
Ah, das klingt dann wie ein Folgeroman. Ja. Aber als Schlussanekdote, ich schreibe auch ein Buch seit 8 Jahren. Ich habe aber jetzt 6 Jahre nicht mehr geschrieben.
Muss die Zeit nehmen, ist okay.
Der beköffte Fösch heißt das Buch.
Wie?
Der beköffte Fösch, wie der bekiffte Fisch.
Ah, okay.
Und die beiden Ös haben Grund.
Okay. Ja?
Und das ist auch, muss ich dringend zu Ende schreiben. Aber auch das ist halt als Selbstständiger echt schwer. Da musst du eigentlich wirklich Urlaub nehmen und sagen, so, jetzt gehe ich 3 Wochen nach Island in so eine Berghütte und schreibe, sonst kommst du ja nicht zu. Ne? Aber ich werde es eines Tages noch finishen. Fehlen noch so 100 Seiten.
Ja, ja, cool. Drück dir die Daumen bei, auf jeden Fall.
Und dein Buch?
Was denn? Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich bin bei Seite 0. Ich erzähle schon sehr lange davon.
Aber geht es um das Thema hier auch oder was ganz anderes?
Ja, geht schon um Fuck-Up-Circle.
Ja, macht ja auch Sinn.
Und genau.
Da habe ich ein gutes Gefühl dabei, wenn du ein Buch schreibst.
Ja.
Ich glaube, das wird was.
Sehr gut, danke. Ja, ich muss nochmal anfangen. Einfach anfangen. Ja. Einfach mal meine eigene Message raussagen. Ja, cool. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Das war's. Ich bin draußen wie die neue EP von Curse. Era heißt die. Kann ich sehr empfehlen. Mit dem großartigen Song La Familia. Curse hat an einen Tisch geholt. Stieber Twins, Afro und Cora E. Falls ihr das was sagt.
Nee,
alles Helden der 90er Jahre,
doch,
großartig.
Doch, kenne ich davon.
Cora E., Mega-Song, den ich damals schon hart gefeiert habe, Schlüsselkind, weil ich eben so aufgewachsen bin als Schlüsselkind, super geiler Song. Auf jeden Fall, check das ab.
Das klingt so ein bisschen nach Abspannmusik gerade schon, ne? Also
ja,
am Ende.
Ist der Abspann.
Ich möchte euch empfehlen, geht einmal im Leben zu Scooter. Also wirklich,
oh, das will ich unbedingt machen, wirklich, ich habe das mir schon so oft vorgenommen.
Geht einmal im Leben zu Scooter, ihr wisst danach warum. 60% der Leute haben echt Bauwesten an, ne, Trillerpfeife und meinen das ernst.
Ja.
Die 40 sind so wie wir damals, muss man einmal erlebt haben, aber geht einmal zu Scooter.
Hyper, hyper. Ciao.
Tschüss.